Ich eröffne die erste Fragerunde. Wir haben ein Ablaufmuster, an das wir uns so gut es geht halten, und jede Frage wird aufgerufen. Die erste Fragerunde wird begonnen von der Kollegin Ilse Aigner, Abgeordnete CDU-CSU-Fraktion.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine erste Frage geht zum Bildungsbereich an den Sachverständigen Kraus. Ich gehe davon aus, dass wir alle bestrebt sind, ein hervorragendes Leistungsniveau im Bildungssystem zu gewährleisten. Und deshalb ist an Sie die Frage, welche Strukturen aus Ihrer Sicht am geeignetsten sind, um das Leistungsniveau zu steigern, das Bildungssystem, und eine Nivellierung auf unterem Niveau zu vermindern, und ob dazu zwingend erforderlich ist, punktuelle Finanzhilfen des Bundes. Und die zweite Frage geht aber dann nicht an den Sachverständigen Kraus, sondern an den Sachverständigen Professor Kempen, ob die Reform in diesem Paragraph 104 wirklich definitiv ausschließt im Hochschulbereich, dass man gemeinsame punktuelle Programme zur Bewältigung, ich sage jetzt nicht des Studentenberges, weil wir wollen ja nicht vom Berg sprechen, sondern der Herausforderung der steigenden Studentenzahlen wirklich ausschließt.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Professor Frankenberg, Minister aus Baden-Württemberg.
Meine erste Frage geht an Professor Kirchhoff. Ist nicht eine Veränderung der Finanzverfassung nach dem Prinzip, originäre Aufgaben der Länder müssen steuerfinanzierbar sein und nicht über Sondergaben, ich betone Sondergaben des Bundes, vom Grundgesetz gefordert, also rechtlich geboten? Meine zweite Frage geht an Professor Landfried. Ist nicht im Sinne des Wettbewerbs, also der Hochschulautonomie, auf jede Rahmengesetzgebung des Bundes zu Abschlüssen und Zugängen zu verzichten, kommen wir sonst nicht wieder in die Gefahr einer Rahmenprüfungsordnungsgesetzgebung, die wir einst gemeinsam in der HAK bekämpft haben?
Vielen Dank. Die dritte Frage hat jetzt die Frau Kollegin Pieper, Abgeordnete FDP-Fraktion.
Wenn Sie erlauben, bleibe ich wie unsere Sachverständigen auch sitzen bei der Fragestellung. Ich möchte gern eine Frage richten an Herrn Professor Wörner und an Herrn Professor Hoffmann. Herr Professor Wörner hat uns eben mit einem Plädoyer für die Freiheit der Hochschulen hier begeistert. Dahingehend ist auch meine Frage gerichtet, Herr Professor Wörner, denn es gibt ja mit diesen Abweichungsregelungen der Länder, was die Hochschulzulassung anbelangt, die Befürchtung, dass die Länder ihren eigenen Einfluss auch stärken wollen in Bezug auf die Hochschulen. Und ich habe leider in bitterer Erfahrung auch das erlebt. Ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, dass ein Bildungsminister jetzt seinen Einfluss wahrnimmt, indem er eine Entmächtigungsverordnung gegenüber einer Hochschule oder den Hochschulen erlassen hat. So stelle ich mir jedenfalls die Autonomie der Hochschulen nicht vor. Deswegen frage ich Sie, wie beurteilen Sie eine mögliche grundgesetzliche Garantie der Hochschulautonomie, das heißt der Hochschulselbstverwaltung in ähnlicher Weise, wie dies für die Kommunen gilt? Gleiches frage ich, wie gesagt, Herrn Professor Hoffmann. Und diese Grundgesetzgarantie könnte ich mir auch durchaus vorstellen für eine Verankerung der gegenseitigen oder für die Anerkennung der gegenseitigen Bildungsabschlüsse der Länder, wie es ja jetzt auch die Schweiz vornimmt. Es geht immerhin um die Chancengleichheit am Start für junge Menschen in diesem Land, und die können sich nicht von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Herrn Kollegen Mittelmann, Minister aus Mecklenburg-Vorpommern.
Eine Frage an Professor Biedenkopf. Wenn Sie im Punkt 2 Ihrer Ausführungen die Finanzreform expressis verbis als vorrangig dargestellt haben, müsste dann nicht die Entflechtung im Bildungsbereich konsequent noch zurückgestellt werden?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde hat die Frau Kollegin Ulla Burchardt, SPD-Fraktion. So sieht Frau Burchardt nicht aus. Das ist der Kollege Taus.
Ich würde mit der Kollegin Burchardt nicht konkurrieren wollen, aber wir haben eine andere Abstimmung, aber es war möglicherweise eine Zettelverwechslung. Gestatten Sie mir eine kleine Vorbemerkung, Herr Vorsitzender, weil Herr Vogel in wunderbarer Weise die Probleme, glaube ich, auf den Tisch gelegt hat. Die entscheidende Frage ist für mich nicht, ich sage dies hier in aller Klarheit auch für die Bildungs- und Forschungspolitik der SPD-Fraktion, ob ich den Bundestag oder den Bundesrat stärke. Das sind unsere beiden unterschiedlichen Herangehensweisen. Für mich als Bildungs- und Forschungspolitiker steht im Mittelpunkt die Frage, stärke ich mit dieser Föderalismusreform Bildung, Wissenschaft und Forschung in Deutschland? Und das ist die einzige Prämisse, die mich interessiert. Das ist auch die einzige, nach der ich meine Zustimmung zu diesem Paket gebe oder nicht geben werde. Und aus diesem Grunde meine Frage, die natürlich sich ums Kooperationsverbot handelt. Und Herr Steinert, ich kenne keinen Schweizer Kanton, der einen solchen hat. Die Schweiz leistet sich sogar eine Bundesuniversität, fordern wir überhaupt nicht. Aber Sie können sicher sein, wir werden Verbesserungen erzielen. Und deswegen frage ich an die Sachverständigen mit dem Ziel einer Verbesserung dieses Paketes, wie die Lösung des Problems des Kooperationsverbotes ist, nicht nur in 104 zum Ausdruck kommt, sondern insbesondere, wie wir heute gehört haben, sehr stark im 91, wie wir hier zu Verbesserungen kommen können. Hier war der Vorschlag des DAAD. Meine Frage geht an die Professoren Mayer und Schneider. Das Wort Forschung durch Wissenschaft zu ersetzen, ist es eine Lösung des Problems oder bräuchten wir nicht vielmehr eine klare Formulierung im Grundgesetz, die ein solches Kooperationsverbot ausschließt und es deutlich macht, dass eine Kooperation zwischen Bund und Ländern im Bereich Wissenschaft und Forschung ausdrücklich notwendig ist und entsprechend verankert wird. Da würde ich nach Ihren Formulierungsvorschlägen fragen wollen.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur ersten Antwortrunde. Und das Wort hat zunächst Herr Professor Biedenkopf zur Frage des Kollegen Mittelmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage hat Herr Vogel eigentlich schon beantwortet. Wenn man eine solche Bedingtheit untereinander herstellen würde, dann würde wahrscheinlich beides nicht zustande kommen. Und ich teile die weitgehend vorgetragene Auffassung, dass man unter keinen Umständen auf die jetzt eingeleitete Reform verzichten darf. Man muss sich allerdings überlegen, wenn die Veränderung der Finanzverfassung, also die Reform der Finanzverfassung, immer weiter in die Ferne geschoben wird, ob man dann nicht im Wege der Improvisation Vereinbarungen zwischen Bund und Länder oder ausgehend von den Ländern in den ihnen eigens zugewiesenen Bereichen Vereinbarungen zulassen darf, die nicht zu einem Interventionsrecht des Bundes führen, also zu einem Einmischungsrecht, sondern die dazu führen, dass es zu einer wirklichen und dies auch zeitlich befristeten Kooperation kommen kann. Mir scheint, dass wir, und da schließe ich auch an das an, was Herr Vogel gesagt hat, dass wir die Möglichkeit der Improvisation praktisch nicht mehr gelten lassen. Wir uns aber in einer Umbruchssituation befinden, die ein langfristiges Festlegen zukünftiger Entwicklungen und das auf der Basis einer Verfassung ohnehin sehr schwierig erscheinen lassen. Wenn wir das jetzt noch mal bedingen mit einer Finanzverfassung, wird es überhaupt nicht gelingen. Also die Antwort ist, die Entflechtung darf nicht zurückgestellt werden.
Vielen Dank. Dann antwortet jetzt bitte Herr Professor Hoffmann auf die Frage der Frau Kollegin Pieper.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, die Deregulierung, die einsetzen soll durch das Streichen der Rahmenkompetenz, macht nur Sinn, wenn sie bei den Ländern auch so wahrgenommen wird. Eine Verstetigung von noch komplexeren und komplizierteren Landesregelungen würde dem Sinn der jetzt angestrebten Veränderung total widersprechen. Die liegt auch nicht in dem Trend, sondern ganz im Gegenteil, werden die Hochschulregulierungen der Länder ja auch deutlich abgeschwächt. Die Vorstellung, im Grundgesetz eine ausdrückliche Regelung für die Hochschulautonomie herbeizuführen, war sicherlich Gegenstand auch der früheren Diskussion. Sie hat sich aber als relativ schwierig erwiesen, weil es ja dann auch Fragen gibt, wo liegt eigentlich die Grenze von Autonomie und wie kann man es abgrenzen gegenüber anderen Institutionen, wie zum Beispiel beim Rundfunk, wo sich ja da gezeigt hat, dass wir durch eine ausgefeilte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen sehr starken Schutz für die Staatsferne etwa des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben und auch des privaten Rundfunks. Also das kann man natürlich machen, ist aber nicht so ganz einfach, weil sie dann in eine Vielfalt von anderen Dimensionen, die Nebenbereiche berühren, kommen, obwohl es wünschenswert wäre, weil wir ja alle sehr textgläubig sind, insbesondere wir Juristen. Aber man kann auch darauf vertrauen, dass mit einem solchen Schritt von Deregulierung, wie sie jetzt angestrebt ist, eine quasi automatische Entwicklung hin zu größerer Autonomie der Hochschulen sich in Bewegung setzen wird.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kempen auf die Frage von der Frau Kollegin Aigner.
Frau Abgeordnete, die Dramatik, die im Anwachsen der Studierendenzahlen liegt, hat der Vorsitzende des Wissenschaftsrates schon sehr deutlich gemacht. Und ich bin dankbar für Ihre Frage, denn an den Hochschulen grübeln wir tatsächlich, wie wir diese neue Herausforderung meistern wollen. Die Hochschulrektorenkonferenz hat, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Betreuungsrelation, die wir jetzt an den Universitäten haben, sie liegt bei 1:60 im Durchschnitt, ein Professor und 60 Studenten, dass sie so nicht konkurrenzfähig ist im internationalen Vergleich. Denn in den guten Universitäten der Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen wir uns ja auch sonst vergleichen lassen müssen, liegt die Betreuungsrelation bei 1:10. Also mit 1:60 sind wir letztlich nicht international wettbewerbsfähig. Wir müssen da so nachdenken, wie wir weiterkommen. Und ich glaube, dass die Länder nicht die finanziellen Mittel haben und auch nicht den politischen Willen haben, um diese Herausforderung wirkungsvoll zu begegnen. Der Bund wird hier helfend einspringen müssen und politisch ist das ja auch bereits angedacht. Nur auf welcher kompetenziellen Grundlage soll dies geschehen, wenn wir mal die Entwurfsfassung zugrunde legen? Der 104b Absatz 1 ist gar nicht mal problematisch, was das sogenannte Kooperationsverbot des zweiten Satzes angeht. Denn es handelt sich beim Hochschulwesen nicht um einen Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebung, sondern hier ist der Bund, was die Hochschulabschlüsse und den Hochschulzulassungen angeht, ja durchaus zuständig. Und so weist ja denn auch die Begründung zum Verfassungsänderungsgesetz darauf hin, dass hier der Bund weiter eine Zuständigkeit hat, eine Förderungszuständigkeit hat. Das Problem liegt nicht im Kooperationsverbot, sondern bei den tatbestandlichen Einengungen des 104b Absatz 1. Denn man wird Studierendenzahlen schlecht als Investition zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, auch nur schwer zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet und auch nur mit Mühen zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums ansehen können. Hier wäre eine juristische Akrobatik gefragt, der dann jede Ästhetik abgeht. Das muss ich ganz offen sagen, wenn ich auch sehr viel Vertrauen in die Auslegungskünste meiner Kollegen und auch nicht zuletzt des Bundesverfassungsgerichts habe. Man wird aber wahrscheinlich Zuflucht nehmen, wenn man die Entwurfsfassung zugrunde legt, bei 91b und dann zu dem Umgehungsgeschäft kommen, das hier schon angesprochen ist, dass der Bund Forschungsprojekte fördert und damit die Länder von ihrer Finanzverantwortung für Studium und Lehre entlastet. Also mit anderen Worten, Frau Abgeordnete, ich will es konkret beantworten. Natürlich sind hier finanzielle Hilfen des Bundes auch nach der Entwurfsfassung rechtlich vorstellbar. Aber schön ist das alles nicht. Und ich sage Ihnen ganz offen, mir wäre da sehr viel wohler, wenn man eine klare kompetenzielle Zuweisung hätte. Dann wäre auch dem Missstand abgeholfen, unter dem wir doch seit Jahrzehnten leben. Auch in der Vergangenheit gab es großzügige Finanzhilfen des Bundes. Ich erinnere an die Möllemann-Programme. Aber alle Insider wussten, kompetenziell darf man das nicht auf die Waagschale legen, sondern man tröstet sich mit der Vorstellung, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn das Bundesverfassungsgericht über diese Fragen zu entscheiden gehabt hätte, bin ich mir nicht sicher, ob diese in der Vergangenheit liegenden Förderprogramme Bestand gehabt hätten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Frage von Herrn Professor Frankenberg.
Dankeschön. Herr Minister Frankenberg, Sie hatten gefragt, Steuerfinanzierung, wäre die nicht vom Grundgesetz eher gefordert statt Sondergaben, wie Sie das so schön genannt haben? Das ist die Frage nach dem Weg der Finanzierung. Ist es klar, wenn Aufgaben wandern, müssen auch die Finanzmittel wandern? Und die Methode der Finanzierung sollte man allein danach entscheiden, welche am vorteilhaftesten ist, also eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Es ist klar, dass das Ganze aufgabengerecht geschehen muss. Aber wenn man sich in unserer deutschen Finanzverfassung umsieht, dann haben wir im Grunde genommen vier Methoden, wie der Staat im Bund-Länder-Verhältnis Aufgaben finanzieren kann. Das erste ist die Steuerquellen-Neuverteilung in diesem Falle. Das wäre das autonomieschonendste Mittel oder das autonomiestärkendste Mittel. Es ist nicht immer ganz aufgabengerecht, weil Steuerquellen nicht parallel oder in Konkurrenz zu den Aufgaben wachsen oder zurückgehen. Wir haben aber im Finanzausgleichsgesetz und im Artikel 106 Absatz 3 und 4 Grundgesetz eine Stellschraube, wo man nachbessern kann, nämlich die Umsatzsteuerverteilung. Also eine grob ungerechte Steuerverteilung, die im Laufe der Jahre aus dem Ruder gelaufen ist, die kann man mit Umsatzsteuerpunkten nachjustieren und das geschieht im Paragraphen 1 EVG auch regelmäßig. Deshalb wäre mir ganz offen gesagt diese Lösung, Steuerquellen-Neuverteilung, die liebste und sie ist auch die, die einem Föderalismus im Finanzrechtlichen am angemessensten ist, weil niemand molestiert ist. Dazu kommt sogar noch, wenn ich Steuerquellen neu verteile, dann ist natürlich der, der die Steuerquelle hat, daran interessiert, sie auch zu pflegen. Das hat also auch noch einen wirtschaftspolitischen Effekt, den man mit berücksichtigen muss. Das ist allerdings kein Bildungsthema, aber man muss ja das Gesamte sehen. Dann gäbe es als nächstes die Möglichkeit, ich nenne die andere Möglichkeit, um zu zeigen, dass die Steuerquellenfinanzierung wohl die beste ist, gäbe es die Möglichkeit der Kostenerstattung. Diese Möglichkeit ist teilweise im Artikel 104a Grundgesetz vorgesehen. Die brauchen wir aber nur, wenn wir die deutsche Eigentümlichkeit sehen, dass ein Bundesgesetz den Ländern Aufgaben gibt. Wir wollen ja gerade runter von diesem großen Bruder Bund, der dem kleinen Bruder Land eine Aufgabe begibt, sondern wir wollen ja den Ländern die Autonomie auch im Gesetzgebungsbereich, im Verwaltungsbereich zurückgeben. Darum kann man diese Kostenerstattungslösung völlig streichen aus dem Gedanken, weil die Prämissen nicht für sie vorliegen. Als nächstes käme das, und das meinten Sie wohl mit den Sondergaben, diese Finanzhilfen. Finanzhilfen sind einerseits natürlich sehr aufgabenscharf, kostenscharf auszuwerfen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass man bei Finanzhilfen immer so in einer Spendersituation ist und der andere bekommt etwas. Das geht nach Haushaltskreisläufen, nach Haushaltsjahren, also das wird periodisiert und es muss sich der, der etwas bekommt, immer anstellen und erstmal einen Antrag stellen, muss bitten. Es hängt von der Haushaltslage des anderen ab und das ist hier unter dem Stichwort goldener Zügel schon öfters besprochen worden. Es hängt natürlich auch von dem politischen Willen des Spenders ab, das wäre mir der Bund. Und damit kann man kräftig Bundespolitik in Landesbereichen machen. Das geht nicht über die Gesetzgebung, sondern das ist dieser finanzielle Hebel. Wir wissen das alle, das hat immer, je nachdem, ob man diskutiert oder nicht, gut oder schlecht gewirkt. Also ich meine, wegen der Unstetigkeit dieser Bundesfinanzhilfen, die ja immer haushaltsjahrgangsweise ausgeworfen werden, weil es abhängt von den jeweils politischen Vorstellungen von Zweien, wegen dieser Unsicherheit, sind die Finanzhilfen eigentlich keine gute Lösung. Die vierte Lösung wären die Finanzausgleichsleistungen. Die möchte ich auch nur so der Vollständigkeit halber erwähnen. Das sind die schlimmsten, weil der Finanzausgleich ohne dies aufgebläht ist und niemand will sozusagen in das Nirvana der Aufgaben ohne Kontrolle irgendwie im Großen und Ganzen noch einen Batzen Geld hineingeben. Ernsthaft blieben also nur die Steuerquellen und die Finanzhilfen. Finanzhilfen sind an sich schlechter. Second-Best-Lösung, der 143c im neuen Entwurf über das Grundgesetz hat diese Lösung gewählt, hat sie allerdings weitgehend entschärft, indem er sie zeitlich befristet hat, eine Revisionsklausel vorgesehen hat, eine Zweckbindung vorgesehen hat, sozusagen diese Unsicherheit, dieses jedes Jahr neu anstehen müssen, um eine gute Gabe bitten müssen, dass er das sozusagen ausgeschaltet hat. Insofern könnte ich, wenn ich das so sagen darf, mit diesen Finanzhilfen 2008, 2013, 2019 gut leben. Das Pikante dabei ist natürlich, wie bei dieser gesamten 2019-Finanzierung auch Solidarpakt, dass sich ein Parlament über Perioden hinaus, ein Bundesparlament über Perioden hinaus haushaltsrechtlich in erheblichem Maße festlegt. Aber das ist eine Delikatesse, vielleicht finanzverfassungsrechtlicher Art. Ich könnte deshalb damit leben, aber ich sehe, dass man spätestens 2019 nach dieser sehr langen Zeit, hoffentlich früher, dann auf die Steuerquellenfinanzierung zurückkommen muss. Sie können nicht nur im Bildungsbereich, bei der gesamten Föderalismusreform immer mit Fleckenteppichen arbeiten und hier eine gute Gabe geben, die auch etwas zeitlich strecken und absichern. Das ist letzten Endes ein Flickwerk. Das kann man als Einstieg nehmen, aber der zweite Schritt, Finanzerfassung, muss kommen. Also meine Lösung wäre 143c als erster Schritt, ja, aber dahinter das einzig Richtige ist die Steuerquellenneuverteilung.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Kraus auf die Frage der Frau Kollegin Aigner.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, eine etwas längere und zwei ganz kurze Anmerkungen. Nun, wir haben ja in Deutschland hinsichtlich empirischer Schulleistungsforschung lange ein Erkenntnisdefizit gehabt und eine Angst vor der Wahrheit gehabt. Es gab ja noch bis zum Jahr 2000, also der Durchführung des ersten PISA-Tests, seitens maßgeblicher politischer und gesellschaftlicher Kräfte, den Versuch, PISA zu verhindern, die Durchführung von PISA zu verhindern. Nun haben wir PISA und in diesem Bereich empirische Schulleistungsforschung auch kein Erkenntnisdefizit mehr. Was sind jetzt unter dem Strich die Erkenntnisse von PISA? Ich glaube, qualitätssichernde, geeignete Schulstrukturen gründen sich auf folgenden vier Punkten und Maßnahmen. Erstens eine hohe Unterrichtsdichte. Das ist uns auch gezeigt worden durch Begleituntersuchungen von PISA, dass einfach es ein Land A in Deutschland gibt, wo der 15-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt seiner Vita 8.000 Stunden Unterricht genossen hat und ein Land B in der gleichen Zeit 9.000 Stunden Unterricht genossen hat. Das macht natürlich etwas aus im Ergebnis. Also eine hohe Unterrichtsdichte ist ein qualitätssicherndes Merkmal. Zweitens inhaltliche Standards mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad. Das Gegenstück dazu ist das, was man in manchen Bundesländern gemacht hat, Rahmenpläne mit einer gewissen Beliebigkeit. Drittens, es sind zentrale Abschlussprüfungen ein qualitätssicherndes Merkmal. Das hat übrigens bereits die TIMSS-Studie gezeigt, wo es wörtlich heißt, zentrale Abschlussprüfungen wirken positiv regulierend auf die ganze Schullaufbahn zurück. Ich reklamiere das übrigens nicht nur für das Abitur, sondern auch als Abschluss von Hauptschule, als Abschluss von Gesamtschule, als Abschluss von Realschule. Und viertens, ein viertes qualitätssicherndes Merkmal, ein hohes Maß an Individualisierung und Schüleraktivierung. Da gebe ich freimütig zu, da gibt es natürlich auch noch Verbesserungsbedarf innerhalb des differenzierten, gegliederten Schulwesens. Also was diese vier Punkte betrifft, müssen sich sicherlich einige Bundesländer noch nach der Decke strecken, ihre Hausaufgaben machen. Ich erwarte mir hier überhaupt keine Fortschritte, wenn der Bund etwa in diesen vier Punkten etwas anordnet. Eine kurze Anmerkung, eine zweite und dritte kurze Anmerkung, was Finanzierungsprogramme des Bundes für Schulen betrifft, sehe ich das sehr ambivalent. Natürlich habe ich auch die 1 Million Mark als Schulleiter zum Ausbau einer Mensa gerne entgegengenommen. Aber dieses Programm ist höchst unausgegoren. Jetzt stehen die Bauten dort, aber es sind zum Teil keine Konzepte da für die Nachmittagsbetreuung und es sind auch natürlich keine Konzepte da, was die Finanzierung des Personals betrifft. Das meine ich mit unausgegoren. Ja? Im Übrigen nehmen Sie bitte zur Kenntnis, was das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung in einer PISA-Begleitstudie produziert hat, als Erkenntnis produziert hat. Ganztagsschule ist in puncto PISA-Ergebnis nicht überlegen. Nicht überlegen. Also wenn wir Ganztagsschule diskutieren, dann bitte nicht vor dem Hintergrund von irgendwelchen Qualitätsfortschritten, sondern eher vor dem Hintergrund von sozialpädagogischen oder sozialpolitischen Überlegungen. Und eine allerletzte Anmerkung, Bedeutung von Projekten der Bund-Länder-Kommission, meine Damen und Herren. Auch da will ich doch für etwas Zurückhaltung in der Einschätzung dieser Bedeutung plädieren. Ich weiß, dass in den Jahren 1995 bis 2005 für BLK-Modellprojekte 6 Millionen ausgegeben wurden, also jährlich etwa 600.000 bei 42.000 Schulen in Deutschland. Alleine dann, daran können Sie ermessen, wie gering die Reichweite ist. Das einzige mir erinnerliche Projekt, das auch vor Ort in den Schulen angekommen ist, das ist das Projekt Sinus gewesen, das vielleicht ein bisschen was bewegt hat bei der Verbesserung deutscher Schulen von PISA 2000 auf 2003. Ich meine aber, ein solches Projekt ist auch ohne eine BLK auf der Basis der Länder möglich.
Vielen Dank. Anders als eben eingeblendet war das nicht Herr Professor Landfried, sondern Herr Kraus. Herr Professor Landfried hat jetzt aber das Wort zur Frage von Herrn Frankenberg.
Dafür kann er es kurz machen auf die Frage des Herrn Staatsministers Frankenberg. HRG. Erstens, was wir brauchen, da sind wir vielleicht doch einig, es sind länderübergreifende Regelungen hinsichtlich der Abschlüsse und hinsichtlich der Qualitätsmaßnahmen. Ob das in einem HRG gefasst ist oder über einen Staatsvertrag, ist mir egal. Aber passieren muss es, denn sonst machen wir uns in Brüssel lächerlich. Für die Qualitätsverfahren stehen hinreichend viele international orientierte Verfahren und Instrumente zur Verfügung, bei denen wie auch bei der Entlassung der Hochschulen in die Eigenverantwortung eine Versuchung bleibt, auf die ich gleich noch komme. Ich will auch eine Fußnote machen zum HRG. Dass es jetzt entbehrlich ist, heißt nicht, dass es das immer war. Wer die Geschichte kennt, weiß, warum es in den 70er Jahren gemacht worden ist und welche Not damals in den Hochschulen an anderen Stellen waren. Das ist jetzt nicht mehr. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass die Internationalisierung der Abschlüsse, die möglich geworden ist durch das Hochschulrahmengesetz, das Jürgen Röttgers 1998 gegen mancherlei, ich will das jetzt euphemistisch ausdrücken, gegen mancherlei Widerstand in den deutschen Ländern durchgesetzt worden ist. Ohne dieses HRG hätte es diese Internationalisierung der Abschlüsse nicht gegeben. Gleichwohl, wir können jetzt darauf verzichten. Es gibt eine Versuchung, und diese Versuchung ist eine sehr deutsche Versuchung. Sie lautet Bürokratisierung, sowohl bei den Qualitätssicherungsverfahren, also was da sich im Akkreditierungsfeld zurzeit abspielt, spottet jeder Beschreibung. Das muss man vereinfachen, da muss mal mit einer nüchternen, alltagstauglichen Hand hineingefahren werden. Und das Zweite ist, die von den Gesetzen der Länder. Und der Stifterverband hat vor ein paar Jahren mal einen Test gemacht, welche Gesetze sind diejenigen, die am wenigsten die Hochschulen einschränken. Die von den Gesetzen den Hochschulen eingeräumten Eigenverantwortungen, die sind auf gutem Wege, unterschiedlich zwar in den Ländern, aber doch auf gutem Wege. Aber das heißt nicht, dass diese Eigenverantwortung die Finanzkraft der Hochschulen stärken würde. Das ist vielleicht auch nicht beabsichtigt, aber die Wirkung ist jedenfalls nicht, dass da irgendwie mehr Geld fließt. Und die Wirkung ist auch nicht, dass die Gewohnheit, die in manchen Ministerien, ich will die Länder jetzt nicht im Einzelfall beschreiben, ich kann Ihnen aber mehrere Geschichten abendfüllend erzählen, die Versuchung in den Ministerien auf anderen Wegen das Alltagsgeschäft der Hochschulen durch ein großes Maß an Interventionen, Klammer auf, Anfragen, Fragen, Berichtspflichten etc. zu drangsalieren, dass das eingeschränkt worden wäre. Diese Versuchung ist immer noch da und der kann man meines Erachtens nur mit einer starken Führungskraft entgegenwirken.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Mayer zur Frage von Herrn Taus.
Herr Tausmann, ich kann im Anschluss an Herrn Kirchhoff darauf zurückkommen, welche Möglichkeiten es überhaupt einer vernünftigen Finanzierung gibt. Es ist klar, wenn man die Steuerquellen anders verteilen würde, würde sich vielleicht das eine oder andere erledigen. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass in der Bundesstaatskommission die Länder sich jedenfalls mit hinreichender Mehrheit dagegen gewehrt haben, selbst die Steuergesetz gegenüber die Steuern zu erhalten, deren Ertrag ihnen zusteht. Das war mir völlig unverständlich. Aber es ist so. Das heißt, meine Erwartungen, dass das bei der großen Finanzverfassungsreform anders sein würde, sind nicht sehr hoch. Und außerdem, jetzt können wir das nicht machen. Das ist nicht Gegenstand dieser Sache. Zweiter Punkt. Herr Steinbeck hat darauf verwiesen, es gibt ja noch einen nicht ausgenutzten Artikel 74 Nummer 13, eine Gesetzgebungskompetenz zur Förderung der Forschung. Diese Gesetzgebungskompetenz ist nach der rigorosen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 72(2) nicht mehr ausübbar durch den Bund. Das heißt, die können Sie vergessen. Also entweder nehmen Sie die aus den Voraussetzungen von 72(2) heraus oder Sie müssen sie streichen, wenn Sie ehrlich sind. Wenn Sie sie aber herausnehmen, dann ist es eine Illusion anzunehmen, das gäbe dem Bund eine Finanzierungskompetenz. Der Bund könnte nur ein Gesetz machen, das die Länder auszuführen haben. Das heißt, die Länder müssten die Forschung finanzieren nach den Regeln, die der Bund aufstellte, was ich auch nicht für vernünftig hielte. Die dritte Möglichkeit ist die 104b, die ja mehrmals angesprochen worden ist. Bei 104b im Hinblick auf die Hochschulen insgesamt oder auf die Wissenschaft insgesamt steckt das Problem, dass dort von Investitionen die Rede ist. Der Investitionsbegriff ist aber immer sehr eng gefasst worden. Eines Kulturstaates unwürdig, aber wegen Artikel 115 ganz vernünftig, weil er nämlich in 115 verhindert eine zu hohe Verschuldung, was er nicht erreicht hat, aber jedenfalls das war die Intention. Die Konsequenz ist, dass in einem Kulturstaat ein Meter Teerstraße eine Investition ist, ein Meter Bücher aber keine Investition ist. Das heißt, wenn Sie an dem Investitionsbegriff hier festhalten und nicht zumindest eine Interpretation in den Begründungen geben, dass das anders aufzufassen ist als bei 115 des Grundgesetzes, hilft das Ihnen überhaupt nichts für den Hochschulbereich. Die nächste und dann die letzte übrig bleibende Regel ist die des 91b. Und hier ist ja der alte 91b, der knapp und ein bisschen dunkel war, was alles darunter gemeint war, nun aufgefächert worden. Diese Auffächerung hat erstens die Gefahr, dass eine bestimmte Institution, die Sie alle gemeinsam finanzieren wollen, nämlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft, überhaupt nicht finanziert werden kann. Sie ist keine Einrichtung der Forschung, sondern sie ist eine Forschungsförderungsorganisation. Und ich würde Ihnen wirklich empfehlen, zumindest das, was unstreitig ist, auch als einen eigenen Punkt da hineinzunehmen. Die weiteren Differenzierungen sind ja nur deswegen da, weil beim Hochschulbau ein Rest nicht mit in diese Förderung hineingenommen werden kann. Und die Frage ist, ob man nicht vernünftigerweise tatsächlich, wie Herr Bode es vorgeschlagen hat, sagt, dass Wissenschaft sozusagen gemeinschaftlich finanziert werden kann. Nun könnte man sich ja überlegen, ob man irgendwelche Kartellen einbaut, die das, was immer mit dem goldenen Zügel hier an die Wand gemalt wird, schwächt in seiner Bedeutung. Und das kann man, wenn man ein bisschen Intelligenz aufwendet. Also das fände ich nicht so schlimm. Wenn man das aber weg hat, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum die Länder Furcht vor einem solchen Artikel haben könnten. Die Wissenschaft würde es ihnen jedenfalls danken. Was ich noch vergessen habe, muss ich noch nachholen, bei 104b. Es wird vergessen, dass der neue 104b nicht die alten Finanzhilfen sind des 104a4. Denn die alten Finanzhilfen waren in der Regel auf Dauer gestellt. Hier ist aber ausdrücklich gesagt, dass solche Regeln Ad-hoc-Regeln sein müssen, also wo Gefährdungen sind, denen man finanziell begegnen will. Sie müssen also beschränkt sein in der Zeit und sie müssen degressiv gestaltet sein. Das heißt, die Gefahr einer Dauerabhängigkeit von Ländern über solche Investitionen, wenn man den Investitionsbegriff dann weiterfasst, ist nicht gegeben. Das war ein ganz wichtiger Punkt der Reform und darauf, das sollte man auch betonen, dass man nicht immer denkt, das sind die alten Finanzhilfen von 104a, es sind nicht die alten Finanzhilfen, sondern es ist ein neues Instrument, das in meinen Augen für den Wissenschaftsbereich benutzt werden könnte, wenn man erstens den Investitionsbegriff anders definiert oder ihn ganz weglässt. Zweitens, dafür bin ich freilich, wenn man sagt, es muss ein Gesetz her, es sollen nicht Vereinbarungen zwischen den Ministerialverwaltungen und den Ministern und Ministerpräsidenten ausreichen. Denn wenn es ein Gesetz her muss, ist das Verfahren von vornherein transparent. Bei den Vereinbarungen ist nur das Ergebnis transparent, aber das Verfahren ist nicht transparent. Das ist aber eine wichtige Frage des Bund-Länder-Finanzverhältnisses und ich denke, es müsste eigentlich zur Ehre eines Parlaments gehören, dass es sich dieser Frage selbst annimmt und nicht das die Verwaltung zu machen überlässt. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Professor Schneider auf die Frage von Herrn Taus.
Ja, Herr Abgeordneter Taus, ich kann direkt anschließen. Die klarste Lösung wäre eigentlich, man würde im 904b Absatz 1 Satz 1 eine neue Nummer 4 anfügen und sagen, der Bund kann eben Finanzhilfen an Länder und Gemeinden auch zur Förderung oder Fortentwicklung des Bildungswesens leisten. Das wäre sozusagen die Umkehrung des Kooperationsverbots, das dann natürlich gestrichen werden müsste. Nun kann man da sehr geteilter Meinung sein, ob das sinnvoll ist. Ich denke, wir stehen im Bildungswesen, nicht nur bei den Universitäten, wir stehen im Bildungswesen, vor allem im schulischen Bereich. Wenn man einen internationalen Vergleich zieht, vor einem so großen Berg an Reformen, wir haben einen solchen Nachholbedarf an Reformen, dass das mit ein paar Umsatzsteuerpunkten kurzfristig überhaupt nicht zu machen ist. Die vorschulische Erziehung habe ich bereits genannt. Ich nehme den Sekundarschulbereich hinzu. Ich nehme die Chancengleichheit, die Durchlässigkeit hinzu. Hier sind wir ja bereits von Menschenrechtskommissaren der Vereinten Nationen gemahnt worden. Also alles dieses zusammengenommen würde sehr wohl für eine solche Mitfinanzierungskompetenz sprechen. Auf der anderen Seite bin ich aber nun Föderalist und jemand, der nun wirklich da, wo er nur kann, für Befugnis und Rechte der Länder kämpft. Das heißt also, als Föderalist muss man natürlich dieses Kooperationsverbot befürworten. Und es ist auch so, dass im Ausland, in der Wissenschaft, Literatur, überall da, wo es solche Mitfinanzierungen gibt, in Amerika, in Kanada, dieses alles kritisiert wird, dass da die Zentrale mitfinanziert. Also wie kommt man aus dem Dilemma heraus? Man könnte sich überlegen, der Vorschlag ist bisher noch nicht diskutiert worden, dass man einen Kompromiss darin findet, dass man zunächst mal für diese aktuell anstehenden Reformen dem Bund die Möglichkeit für eine beschränkte Zeit gibt und nach einer Finanzreform dann diese Klauseln wieder außer Kraft setzt. Wir kennen im internationalen Bereich die sogenannten Sunrise- und Sundown-Klauseln. Das heißt also, die Sunrise-Klauseln sind Klauseln, die in Kraft treten nach einer gewissen Zeit. Und Sunset-Klauseln sind die, die außer Kraft treten. Also man könnte sozusagen meinen Vorschlag, den 104 Absatz 1 zu ergänzen, um die Nummer 4 Förderung und Fortentwicklung des Bildungswesens als Sunset-Klausel ausstatten, ja, und die jetzt das Kooperationsverbot gewissermaßen als Sunrise-Klausel ausstatten. Wo man das dann hinnimmt, ob in die Übergangsbestimmung oder nicht, das scheint mir eine sekundäre Frage zu sein. Aber es lässt sich sozusagen das Dilemma, dass wir eine Finanzreform noch nicht haben, auf der anderen Seite aber einen Riesenbedarf an Finanzierung im Bildungsbereich bei den Universitäten, vor allem auch im schulischen Bereich, ebenso erkennen müssen, lässt sich auf diese Weise relativ elegant lösen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der Letzte in dieser Antwortrunde ist Herr Professor Wörner auf die Frage von Frau Pieper.
Ja, Sie hatten drei Themen angesprochen. Erstens die Frage Hochschulzulassung. Da wird ja immer wieder auf die Diskussion, in der Diskussion auf Artikel 12 Grundgesetz hingewiesen. Und deshalb ist die Diskussion immer sehr schnell am Ende. Nämlich, dass ein Recht auf einen Studienplatz ausdrückt. Und damit ist ja die Kapazitätsverordnung und dann auch die länderspezifischen Festlegungen der Zulassungszahlen begründet worden. Und die Zulassungsverfahren entweder mit ZVS oder mit anderen Verfahren in der Vergangenheit gemacht worden. Das Theo-Darmstadt-Gesetz geht einen kleinen Schritt weiter. Es sagt nämlich im Artikel 2, abweichend hiervon legt die Technische Universität Darmstadt die Zulassungszahlen durch Satzung fest. Aber das ist nur ein kleiner Schritt, denn natürlich sind wir damit noch nicht von dem Übel der Kapazitätsverordnung befreit. Besser wäre, und ich glaube nicht, dass es dafür bundesweiter Regelungen bedürfte, es sei denn, man würde tatsächlich den Artikel 12 Grundgesetz dafür in die Hand nehmen, was ich nicht glaube. Besser wäre tatsächlich durch Vereinbaren auf Landesebene mit der jeweiligen Hochschule über Studienplätze unter Berücksichtigung des verfügbaren Geldes und der angezielten Qualität eben klar zu sagen, welche Studienplatzgarantie muss eine Universität mindestens aussprechen. Zweites Thema war die Frage, ob die Autonomie der Hochschulen im Grundgesetz verankert werden sollte. Ehrlich gesagt ist mir das ganz egal, wo das verankert wird. Hauptsache, es ermöglicht den Hochschulen eine weitgehende Autonomie. Ich bin ja einfacher Bauingenieur und deshalb für diese Themen vielleicht nicht zuständig. Aber wichtig ist, dass die Hochschulen, die es wollen und können, dass die tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen. Bisher ist das über Länderebene gegangen und ich denke, das kann auch so weiter sein. Drittens, Anerkennung der Abschlüsse. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand vor einigen Jahren, als einige Universitäten sich sehr mutig auf den Weg gemacht hatten, Bachelor und Master einzuführen, eine große Überschrift, die dann auch immer sehr gern zitiert wurde. Bachelor ist nicht gleich Bachelor. Man hätte eine Unterzeile drunter machen können, Diplom ist auch nicht gleich Diplom, Magister ist nicht Magister, alles Doktor ist nicht gleich Doktor, eine beliebig lange Liste führen können, es wäre alles richtig gewesen. Und es ist natürlich weltweit gültig, dass diese Aussage so stimmt. Wir wollen ja unterschiedliche Profile haben und wir wollen einen Wettbewerb haben. Und die Sorge, dass jetzt die unterschiedlichen Abschlüsse nicht gleichermaßen dann anerkannt werden für den nächsten Schritt in der Qualifikation oder in der Wirtschaft, die kann man jedenfalls nicht durch neue Rahmenordnungen oder ähnliche Instrumente, die dann nur anders heißen, versuchen wieder bundesweit zu regeln, sondern man muss dafür sorgen, deshalb hatte ich vorhin die Abschlüsse in meinem Statement dabei, dass die Bezeichnung, und ich lege Wert darauf, die Bezeichnung bundesweit vereinheitlicht sind. Und dann haben wir ein Akkreditierungsverfahren in Deutschland und dann haben wir eine formale Anerkennung, aber nur die formale Anerkennung für die nächste Qualifikationsstufe. Selbstverständlich müssen die Inhalte und die individuelle Leistung auch bei dieser Frage eine Rolle spielen. Die TU Darmstadt hat mit 30 Universitäten weltweit jetzt Verträge abgeschlossen, die automatisch, aber nur mit diesen 30, weil wir da genau wissen, was wir tun, auch diesen formalen Aspekt schon so hochstellen, dass die individuelle Abgleich nicht zu erfolgen hat.